zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin die Steffi. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Unser heutiger Gast Eddie dürfte unseren treuen HörerInnen bereits bekannt sein, denn mit ihm haben wir Anfang des Sommers über 24 Stunden Wandermarathons gesprochen. Im Winter wird ihm jedoch nicht langweilig, denn er tauscht seine Wanderschuhe gegen Skistiefel und widmet sich seiner anderen großen Leidenschaft.
Ganz genau. Eddie leitet nämlich eine Ski- und Snowboard-Schule in Berchtesgaden. Zusammen mit seinem Lehrpersonal bietet er dort Kurse für klein bis groß und von Einsteiger bis Experte an. Von ihm erhalten wir heute einen Einblick in die verschiedenen Facetten des Betriebs einer Skischule und seine Einschätzung über die Relevanz und Zukunft von Schulen seiner Art.
Hallo Eddie, schön, dass du da bist.
Grüß euch, servus.
Hallo. Eddie, kannst du dich unseren Hörern kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen?
Also ich bin der Eddie, komme aus Berchtesgaden, wie schon gerade gesagt, habe 4 Kinder, 3 Enkelkinder, aber Skischule seit 2003, 2004 seit der Saison. Und es ist nicht eine reine Skischule, sondern wir sind eigentlich eine Wintersportschule im DSLV, im Deutschen Skilehrerverband, und haben somit auch gewisse Standards, die wir einhalten müssen, die da so funktionieren.
Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wie bist du denn selbst zum Skifahren gekommen und wie war der Schritt zu sagen, ich gründe jetzt eine eigene Wintersportschule?
Also man sagt ja immer, wir im Gebirge stehen teilweise eher früher auf Ski, als dass wir laufen können. So ähnlich war das bei mir auch. Also ich bin schon mit 3 schon das erste Mal auf Ski gestanden. Ist ein bisschen früher, aber das hat sich daraus ergeben, dass mein Vater einfach auch begeistert Skifahrer war. Und bin dann mit 5 auch in den SC Sonthofen. Ich bin ja aus dem Allgäu ursprünglich. Bin dann in den SC Sonthofen gekommen und dann fing so meine Skikarriere auch an mit Rennen. Also so das, was man sich da auch dann vorstellt. Viel Training unter der Woche, sei das jetzt normales Krafttraining, sei das Skitraining. Ich bin eigentlich so am Anfang mal bis auf 1-2 Monate immer auf Schnee gestanden. Das war auch so meine Leidenschaft. Es ist vielleicht auch immer so ein bisschen daraus zu erklären, ich habe ein bisschen Heuschnupfen und im Winter ist das halt gar nicht da gewesen. Und das war halt für mich immer das Optimale, auch oben am Berg einfach zu sein. Und deswegen hat man sich da wohler gefühlt und dann ist natürlich so eine Sportart auch gleich sehr viel interessanter für einen. Dann komme ich noch aus einer Zeit, da hat man eine Sportart gewählt, die hat man dann immer durchgezogen. Und das ist halt bei mir eben der Schneesport gewesen. Also alles, was auf Schnee geht, hat mir immer Spaß gemacht. Und daher kommt das Ganze so ein bisschen. Ich bin dann mit 16, hatte ich eine Verletzung. Also eine Verletzung kann man eigentlich nicht sagen. Ich bin relativ schnell von klein auf groß gewachsen und hatte dann Probleme mit der Wachstumsfuge im Kniebereich vor allem. Und sollte ein ganzes Jahr gar nicht mehr Skifahren. Das ging dann gar nicht. Aber ich bin zumindest aus dem Rennlauf ausgestiegen in dem Jahr und bin an die Skilehrer geraten. Und das war so für mich dann der Glücksfall schlechthin, weil das war was, was mich von Anfang an extrem begeistert hat. Ich muss immer sagen, wenn man so 15, 16 ist und man kann was, was die anderen alle nicht können, dann kann man auch auf dem Niveau mit Erwachsenen relativ gut reden und entwickelt da sehr schnell auch ein sehr gutes Selbstvertrauen. Und das war so das alles zusammen, diese schnelle Rückmeldung, machst du es richtig, machst du es nicht richtig, die ja da auch kommt. Ich meine, man sieht das ja innerhalb von 2-3 Tagen, ob du deinen Job gut gemacht hast. Wenn sie Spaß haben, war es gut. Wenn nicht, hast du irgendwas verkehrt gemacht. Und diese ganzen Rückmeldungen und dieses Ganze, das war für mich schon sehr entscheidend, auch in der Schiene drin zu bleiben. Reingekommen bin ich natürlich auch ein bisschen über meinen Vater, der auch schon geschilderert hat zu dem Zeitpunkt. Aber dann die Begeisterung für dieses Unterrichten auch in einer Sache, die ich halt einfach liebe, war schon dann maßgeblich. Und ich habe dann mit 16 auch schon gesagt, ich möchte irgendwann meine eigene Skischule haben. Hat dann ein bisschen gedauert, aber kam dann.
Ja, und jetzt hast du sie, die eigene Skischule. Wie kann man sich das da vorstellen? Wie lang dauert so ein typischer Skikurs? Also wann würdest du sagen, kann jemand Skifahren? Oder nach wie vielen Tagen Dauer? Kann man das so pauschal beantworten oder ist es nicht möglich?
Das kommt immer darauf an, was man unter kann man Skifahren so betitelt. Also ich glaube, das ist immer sehr schwierig. Heute, wo es so viele verschiedene Sportarten gibt, ist der Zeitraum sicherlich viel, viel kürzer als früher. Also anfangen kann jeder, ich sag mal, wir sagen bei uns so, mit 4 ist das Früheste, wo wir Kinder nehmen. Also ich nehme vorher nicht, wir hatten das mal eine Zeit lang auch mit 3-Jährigen. Das gibt immer nur Probleme, wenn dann, die sind noch nicht so abgenabelt, weinen eher mal. Und wenn du ein Kind hast, was weint, weinen nachher 10. Das ist immer so auf die Richtung. Und deswegen haben wir das dann rausgenommen und haben, seitdem wir ab 4 Jahre nehmen, eigentlich nur positive Rückmeldungen, auch von den Eltern her. Das muss man auch immer dazu sagen, die sind eigentlich wichtiger als die Kinder, was die Rückmeldungen angeht zumindest. Mhm. Aber prinzipiell von 4 bis nach oben ist, solange man sportlich ist und einen gewissen Anteil an Mut mitbringt. Also ich finde immer, wenn man extrem ängstlich ist, ist es schwierig, eine Sportart zu lernen. Das ist einfach in allen Sportarten, glaube ich, so. Und beim Skifahren und beim Snowboarden ist das nochmal vielleicht mehr, weil einfach man was unter den Füßen hat, was die ganze Zeit in irgendwelche Richtungen wegrutschen will. Und deswegen muss man da einen gewissen Mutanteil mitbringen. Dann kann man das eigentlich ganz gut schaffen.
Und hast du aber mehr Kinder, die kommen, also dass die Eltern die Kinder quasi hinschicken, oder sind Erwachsenenkurse genauso beliebt oder Teenager?
Also bei uns ist es nach wie vor noch so, dass wir eigentlich beides haben. Ich habe 50% Erwachsene, 50% Kinder. Der Unterschied ist vielleicht darin, die Kinder machen Gruppenkurse mehr. Mhm. Also da bin ich viel mehr im Gruppenkursbereich. Oder wenn die Familie zusammenbleiben will, im Familienskiunterricht. Also das heißt, die ganze Familie bleibt bei einem Lehrer. Ist für einen Lehrer vielleicht etwas anspruchsvoller, weil er halt eben verschiedene Leistungsklassen hat, auf die er sich ein bisschen einstellen muss. Aber fürs Kind, das braucht nicht abnabeln. Das Kind kommt schneller vorwärts, weil es halt einfach in der gewohnten Umgebung ist mit seinen Eltern. Kurse gehen bei uns im Endeffekt momentan 3 bis 4 Tage. Das hat sich so jetzt in den letzten Jahren ein bisschen so eingespielt. Die Gäste sind meistens so 7 Tage im Urlaub hier. Das sind so diese Pauschalangebote, die es ganz viel auch im Netz gibt. Und die gehen meistens von Samstag bis Samstag. Und somit hast du den Gast 3 bis 4 Tage im Skiunterricht vielleicht drin. Weil die wollen sich dann auch noch ein bisschen was anschauen und möchten nebenbei noch was anderes machen. Das ist nicht mehr so wie früher. Ich fahre in Skiurlaub, dann fahre ich nur Ski. Mhm. Das war mal früher so, sag noch so vor 15 Jahren vielleicht. Aber seitdem ändert sich das Ganze auch. Man möchte neben dem Skifahren auch noch andere Sachen machen. Mal zum Schwimmen gehen, relaxen, entspannen. Alles, was so dazugehört. Und deswegen im Kinder-Jugendbereich sind wir so bei diesen 3 bis 4 Tagen, 3 Stunden, sowas in der Richtung. Bei den Erwachsenen sehr viel im Privatstundenbereich, muss ich echt sagen. Mhm. Also das ist, die wollen schnell vorwärts kommen, hat seine Vorteile, hat aber auch seine Nachteile. Also man darf das nicht so sehr unterschätzen, dass man, wenn man alleine ist, schon einen extrem hohen Druck in diesen 2 Stunden hat, vom Verständnisaufnahme her. Skifahren ist sehr kompliziert und es ist körperlich wie Snowboarden sehr anstrengend. Also ich meine, alleine das Aufstehen und die ganzen Geschichten. Wenn ich in der Gruppe bin, habe ich immer Pausen. Mhm. Ja, im Privatstundenbereich habe ich die nicht. Also da wäre ich 2 Stunden Vollgas durchgetackert. Und wenn ich das länger mache, den ganzen Tag, dann muss ich sportlich schon sehr fit sein, dass ich das überhaupt schaffe und auch in der Birne. Also weil so viel Informationen auf einen einstürmen, dass das schwierig wird.
Ich kenne es vor allem irgendwie auch vom Mountainbiken mit Kursen und ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr oft sehr, gerade bei Gruppenkursen, sehr unterschiedliche Niveaus gibt. Gibt es da eine Kategorisierung? Also fragst du die Leute vorher dann, hey, kannst du schon Skifahren, kannst du noch nicht Skifahren oder Snowboarden? Und im Kursgefüge, was passiert, wenn eine Person einfach so völlig raushängt, sowohl im guten als auch im schlechten Bereich?
Also es ist prinzipiell mal so, wir fragen natürlich unten, wenn die zu uns kommen, oder auch es wird schon auf der Online-Buchungsseite wird auch schon abgefragt. Mhm. Es steht bei mir auch extra auf der Internetseite nochmal ein Bereich, wo man sich mal durchklicken kann. Wo kann ich mich ungefähr einordnen? Wo sehe ich mich selbst? Prinzipiell ist es mal so, wir haben gerade im Anfängerbereich oft einmal welche dabei, die schon mal einen Kurs hatten, sich aber immer noch als Anfänger sehen. Und da muss man auch sagen, es gibt die Anfänger und es gibt so diesen zweiten Anfänger, der schon im Flug irgendwo runterfahren kann, der schon Lift fahren kann. Dann ist er kein reiner Anfänger mehr. Mhm. Und ich sage jetzt mal, gerade wenn man aus dem Snowboarden kommt, dann hat man doch Erfahrungen auch mit dem Liftfahren. dann ist man da vielleicht schon in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Man ist auch schon mal auf was gestanden, was gleitet, also was sich bewegt. Und da kann ich dann auch sagen, schauen wir uns das kurz bei den Anfängern an. Wenn du aber da zu gut für die Gruppe bist, habe ich da neben dran noch eine Gruppe, die sind jetzt gerade eben so beim Flugbogenfahren. Da würde ich dich eher sehen, da hat es auch mehr Wert, jetzt im Gruppenkurs nach vorne zu kommen. Mhm. Bei Privatstunden kann ich mich natürlich immer auf die Person direkt einstellen. Schaue ich mir an, wie sie sich bewegt und dann sage ich, okay, da machen wir weiter.
Ja, also ich war ja nur Snowboard und ich habe mir das damals mit Freunden selbst beigebracht, da wir einfach in der Nähe von einem Lift gewohnt haben und so konnten wir jeden Tag einfach hin und ein bisschen üben und das war extrem kräftezehrend und auch teilweise sehr frustrierend. Was würdest du sagen, welchen Mehrwert hat ein Kurs? Also würdest du empfehlen, jedem einen Kurs zu machen oder gibt es da Unterschiede zwischen Snowboarden und Skifahren oder wie siehst du das?
Also das finde ich jetzt wahnsinnig schwierig zu sagen, nein, also ein Kurs lohnt sich gar nicht, weil ich habe nochmal eine Skischule und von dem her würde ich natürlich immer sagen, klar lohnt sich ein Kurs. Warum lohnt sich ein Kurs? Wir haben es auch oft einmal, dass einer mit seinen Freunden zum Skifahren gegangen ist und wie das dann so ist, man fährt oben auf den Berg rauf, das Plateau ist noch flach und dann sagen die, ah, da kommst du schon runter. Alles fährt weg.
Wir sehen uns unten.
Genau. Alles ist weg, du stehst da oben und sagst, super, wie soll ich jetzt da überhaupt runterkommen? Von nichts irgendwie eine Ahnung. Und dann wird es schwierig. Bei Eltern ist es dann das Nächste, den Kindern das Skifahren beibringen. Ich habe es meinen nicht beigebracht. Ich habe die in eine andere Skischule gesteckt, damit sie so ein bisschen von mir auch entfernt sind, weil ich glaube einfach immer, dass es da doch ein bisschen leichter ist. Sicherlich ist das Abnabeln am Anfang ein bisschen schwierig und es gibt auch mal Kinder, die lernen es wirklich mit ihren Eltern besser, weil die Eltern einfach so diese kleinen Macken kennenlernen. Das kann schon mal passieren. Aber da muss der Vater oder die Mutter dann schon aus dem Skifahren kommen, damit da nicht gleich irgendwas Verkehrtes geschult wird. Und ich finde, das ist zum Beispiel beim Skifahren noch mal ein bisschen komplizierter als beim Snowboarden. Also beim Snowboarden fange ich ja mit den Klassikern erstmal Backside, Frontside, Rutschen an. Das bringt, glaube ich, jeder soweit auch hin, auch als Elternteil. Beim Skifahren ist das wirklich alles ein bisschen komplexer. Gerade für Kinder, die drücken dann die Knie zusammen, die drücken die Knie nach außen, sind nur auf den Kanten, da bewegt sich gar nichts. Die fahren einfach nur geradeaus runter. Und da einem Kind das beizubringen, dass man auch bremsen muss, dass man das Ganze, da haben wir, glaube ich, einfach auch mehr Erfahrung drin, dass über A, unser Gelände, das ist mal das Nächste, jede Skischule hat ihr Gelände. Und das ist dann schon so auch ausgerichtet, dass das für Kinder ein stressfreies Gelände ist, wo man auch keine Angst haben muss, dass man irgendwo hinfährt, wo man nicht hinfahren will. Weil das ist eingezäunt. Ich habe Gegenhänge, wo ich einfach ja die Geschwindigkeit dann von alleine reduziere. Selbst wenn ich Schuss runterfahre, bremse ich schon irgendwann. Also das Ding läuft irgendwann aus. Und das macht viel aus. Dann hast du so einen Zauberteppich, wo die Kinder stressfrei rauffahren können. Cool. Erstmal ohne, dass sie einen Bügel nehmen müssen. Und die ganzen Geschichten. Deswegen gerade im Kinderbereich auf alle Fälle und im Erwachsenenbereich sage ich auch immer, das ist mit jeder Wintersportart, ob das Snowboarden ist. Jeder, der, wie du jetzt zum Beispiel, die alleine angefangen hat mit dem Snowboardfahren, weiß, das mit dem Aufstehen ist extrem schwierig beim Snowboarden. Und wenn man dann ein paar Tipps, und das mögen bloß ganz kleine Tipps sein, bekommt von der Seite, wie stehe ich leichter auf, dann habe ich halt den Stress schon mal nicht, dass ich abends nicht mal mehr hochkomme, weil ich einfach so Muskelkater habe, sei es im Bauchbereich oder so. Und das ist beim Skifahren dasselbe. Es gibt so viele unterschiedliche Arten zum Aufstehen, dass das einfach vom Körperlichen her, das erklärt der Skilehrer und dann sieht er ja auch, der eine kommt über die Art leichter rauf, der andere braucht die Art. Und dann gibt es immer noch so diesen abschließenden Trick, dass man die Ski nicht ausziehen muss. Und da kann man immer viel machen, wenn man Erfahrungen hat.
Ja, also ich tue mir auch leichter, tatsächlich Tipps anzunehmen von einer Person, mit der ich nicht in irgendeiner Beziehung zustehe, weil dann, also wir kennen das ja alle irgendwie Geschichten von, gerade von Paaren, die sich anschreien jetzt irgendwie so, ja, aber mach doch nicht, ich kann's nicht, aber mach's doch trotzdem so. Da finde ich tatsächlich so einen Kurs auch oder Privatstunden einfach wahnsinnig hilfreich, weil diese Beziehungskomponente und diese Emotionalität einfach rauskommt. Und dementsprechend habe ich das auch gemacht und habe vor 2 Jahren mal einen Skikurs gemacht und fand es richtig gut. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht und kann das tatsächlich aus meiner Warte auch nur empfehlen. Eddie, vielleicht kannst du uns nochmal mitholen, was kommen denn für Menschen? Sind es jetzt die klassischen Berchtesgadener, die sagen, sie wollen nochmal was verbessern? Oder sind es hauptsächlich Urlauber, die vorbeikommen und sagen, ja, wir machen jetzt mit der ganzen Familie einen Kurs? Wie ist es denn aufgestellt? Sind es eher Süddeutsche, die sowieso in den Bergen sind? Oder haben wir da weltweit quasi jeden dabei?
Aber prinzipiell weltweit haben wir jeden dabei. Also der Großteil kommt natürlich aus Deutschland. Da allerdings bei mir zumindest in der Skischule, ich bin jetzt nicht, es gibt Skischulen, die sind rein auf Schulgruppen zum Beispiel ausgelegt. Mhm. Bei mir ist auch das, sage ich jetzt mal, 50-50. Schulgruppen kommen rein bei mir aus dem einheimischen Raum. Also ich habe keine norddeutschen Schulen. Da haben wir eine andere Skischule, die hat sich da drauf auch spezialisiert. Die soll das auch machen. Dann kommen wir uns nicht ins Gehege. Mhm. Ich habe sonst sehr viel Gäste, also wo auch immer die herkommt. Wir haben in den letzten 2 Jahren, hat sich das sehr stark bei uns wieder Richtung Holland bewegt und Richtung Polen vor allem. Ich habe sehr viel holländische und polnische Gäste. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich mit einem Reiseanbieter arbeite, der da 2 Portale auch nochmal hat. Und dadurch kommt von der Seite ein bisschen mehr. Ansonsten habe ich Hamburger, Bremer, Berliner, ich habe den ganzen norddeutschen Raum bei mir. Und wir merken das auch immer sehr stark, wer jetzt gerade auch Urlaub hat. Hamburg, Berlin ist jetzt extrem snowboardlastig zum Beispiel. Da bräuchte ich dann immer den ein oder anderen Snowboarder mehr. Die restlichen sind doch dann eher skilastig. Und da merkst du dann auch, Hamburg ist zum Beispiel eher hinten raus im März, weil die da einfach diese 2 Wochen Wind, also diese Skiferien haben, also noch vor den Osterferien eigentlich immer so ein bisschen. Und ja, von dem her haben wir eigentlich alles mit dabei. Also ich hatte auch schon Asiaten mit am Start, was aber bei uns sehr wenig ist. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben zwar im Berchtesgaden, was gästetechnisch angeht, durch den Königssee und Kelsteinhaus und so weiter, sehr viele Asiaten da, aber die haben nicht die Zeit für einen Skikurs. Also die bringen dann die Zeit einfach nicht mit. 7 Tage Deutschland wird schwierig, noch einen Skikurs reinzubringen.
Würdest du sagen, es gibt da Unterschiede von jetzt zum Beispiel Menschen, die jetzt auch aus Holland einfach kommen zum Skifahren und das erste Mal so richtigen Schneekontakt haben oder auch einfach das erste Mal richtig Berge sehen? Und welchen, die aus der Region kommen oder aus dem Süden und schon mit der Umgebung vertraut sind?
Also da gibt's sicherlich Unterschiede. Also ich meine, wenn ich jetzt einen Einheimischen habe, der schon die Berge vor der Tür hat und immer mal wieder Schnee gesehen hat, geht der mit der Materie Schnee natürlich ein bisschen anders um. Wir hatten das früher, das Problem nicht so. Also früher, sage ich jetzt mal vor 20 Jahren, da hat's noch in ganz Deutschland immer mal wenigstens ein bisschen Schnee gehabt. So dass jeder mal zumindest mal einen Schneemann gebaut hat. Er ist mit dem Schlitten mal irgendwo runtergefahren. Er wusste, wenn er mit den Schuhen über Schnee läuft, kann es auch mal eisig sein und man fällt hin. Mit solchen Sachen müssen wir jetzt arbeiten. Also alleine der Gang ins Gelände wird schon sehr schwierig, ob die jetzt Ski anhaben oder nicht. Weil teilweise trauen die sich schon gar nicht mehr auf dieser glatten Unterlage zu gehen. Das merkt man auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt sicherlich ein Nord-Süd-Gefälle, wobei das wirklich der Alpenraum direkt ist, was ganz nah dran ist. Ich habe Arbeit zum Beispiel bei uns hier im Bereich mit den einheimischen Skischulen hier im Kessel drin in Berchtesgaden und habe eine Grundschule und eine Mittelschule in Laufen draußen. Das ist jetzt gar nicht so weit weg. Das ist Fahrzeit, sind es 40, 45 Minuten. Aber die sind nicht mehr im Gebirge. Die haben zum Teil im Winter, haben die mal ein bisschen Schnee, aber nicht viel. Die können auch mit Schnee selbst nicht mehr ganz so viel anfangen. Und den Unterschied merkt man schon. Also selbst da schon, und das ist jetzt nicht weit weg. Wenn ich jetzt einen Hamburger oder einen Berliner habe, ein Kind, das noch nie Schnee gesehen hat. Und wir haben ja die ersten Kinder, die kennen einfach gar keinen Schnee. Für die ist schon mal das Erlebnis Schnee erstmal das Entscheidende. Und wir stellen in den letzten Jahren da auch ein bisschen um. Es ist mehr gerade im Kleinkinderbereich. Da habe ich auch nochmal so einen Zwergerlunterricht, gerade über die Weihnachtsferien oder in den Ferienbereichen selbst. Der geht dann über 5 Tage und beinhaltet immer nur 2 Stunden. Und da nehme ich die Eltern auch schon so weit zurück und sage, die sollen erstmal den Winter erleben. Wenn die dabei ein bisschen Skifahren lernen, ist das schön. Aber das Wintererlebnis und der Spaß vor allem, immer wieder zu sagen, ich möchte wieder in den Schnee, der liegt, glaube ich, bei uns da auf einem höheren Wert als das andere.
Ja, das ist tatsächlich die perfekte Überleitung für mich und der Grund, warum ich niemals in der Skischule arbeiten wollen würde, Eltern. Also du arbeitest wahnsinnig viel mit Kindern und du hast es gerade sehr, sehr schön gesagt. Wie ist das Erwartungsmanagement mit Eltern? Also, keine Ahnung, ich stelle es mir vor, okay, ich gebe mein Kind da jetzt ab und in 2 Tagen soll das bitte perfekt Skifahren. Wie geht man damit um? Was ist da so deine Erfahrung?
Ja, also einfach immer offen erstmal schon mal alles darlegen. Auch das ist meine Aufgabe mehr als die des Skilehrers, das Ganze im Auge behalten, dass man relativ schnell reagieren kann, wenn man merkt, die Gruppe passt nicht so 100% zusammen. Die einen sind ein bisschen stärker und die anderen sind ein bisschen schwächer. Jeder lernt ja auch anders. Und da muss ich relativ schnell und zügig dann reagieren und sagen, okay, die 5 sind jetzt so weit, die übernimmst du, gehst rüber an Lift, die können schon an Lift gehen. Du schaust, dass du mit den 2, 3, die noch ein bisschen nachhängen, da einfach nochmal 2, 3 Übungen machst, bevor du mit denen rübergehst. Aber das ist bei uns auch gerade im Kinderbereich, also Kinderbereich sage ich immer so mal bis 10, 11 Jahre vielleicht, da habe ich immer 2 Lehrer mit dran. Also das ist von Haus aus, dass immer ein Haupt, also einer, der schon eine Ausbildung hat bei uns, dass der mit dabei ist und dann habe ich noch einen Praktikanten vielleicht mit dabei. Das hat auch wieder Vorteile mit Toilette gehen und mit vielen anderen Sachen, die man ja auch immer vergisst, die sind aber auch immer irgendwo da. Mhm. Und wir haben ja eine Aufsichtspflicht und müssen die Kinder auch immer beaufsichtigen. Ich kann jetzt nicht zu einem 4-5-Jährigen sagen, du geh mal darüber, da ist eine Toilette. Passt schon. Also das geht nicht. Da muss ich immer einen Lehrer mitschicken, damit da einfach auch nichts passieren kann, weil wir sonst immer in der Haftung stehen. Das ist das eine. Ja. Wie kann ich mit Eltern umgehen? Also prinzipiell ist es schon mal so, dass wir die 3-Jährigen deswegen rausgenommen haben. Mhm. Es war nicht wegen den Kindern. Ich glaube, wir hätten gerade so 3-4-Jährige, wenn man die zusammennimmt, hätten wir so Spaß im Schnee, hätten wir hinkriegen können. Aber ich habe sogar auch mal so genannt, also einfach nur Wintersport, Spaß, so in der Richtung. Und trotzdem wollten die Eltern dann auch vom 3-Jährigen, dass das nach einer Woche zumindest auf der blauen Piste im Flug irgendwie runterkommt. Ist schwierig. Also das ist ganz neues Ding. Dann, wenn man so ganz kleine Kinder mal gesehen hat mit diesen Schuhen alleine über den Schnee laufen, die kommen ja da schon nicht vorwärts, dann sollen es mit den Ski noch irgendwie seitlich raufgehen. Das Ganze irgendwie, das geht allein koordinativ geht es nicht. Und es ist halt immer so, dass die Eltern, das hat man nicht bei uns nur im Skilehrerbereich, ich glaube, dass man das in jedem Bereich, wo es um Unterricht geht, mittlerweile hat. Das eigene Kind ist natürlich immer das Beste und kann alles viel besser als die anderen. Und ich glaube, da muss man einfach immer ein bisschen reagieren. Wir machen das zum einen damit, die dürfen gerne die ersten 20 Minuten kurz da sein, aber dann gehe ich ins Gelände rein und sage so, ab hier gab's. Also das muss einfach sein. Viele verstehen das auch. Also das ist dann schon so, dass die möchten sich auch zurückziehen. Wichtig ist halt nur immer, dass sie für uns erreichbar bleiben. Es gibt dann doch das ein oder andere Kind, das kommt mit der Situation dann nicht klar. Das mag vielleicht den nächsten Tag dann besser funktionieren, aber da steht einer vor ihnen, den kennen sie nicht, sie haben neues Gelände. Man muss da einfach den ersten Tag wirklich ruhig und vielleicht gar nicht so sehr aufs Skifahren fixiert durchziehen, sodass die zwar mit dem Material erstmal in Berührung kommen, mit dem Material Schnee erstmal umgehen können. Und dann ab dem zweiten Tag kann man sagen, okay, jetzt starte ich auch mal richtig in den Unterricht rein.
Ich finde, das hört sich durchaus herausfordernd an, also aus der Sicht jetzt einfach eines Skilehrers. Wen suchst du da? Was soll der für Eigenschaften mitbringen?
Also früher haben wir mal immer gesagt, also wichtig ist erstmal, dass er mit Menschen reden kann. Also das ist nach wie vor auch noch das Wichtigste. Aber heutzutage suche ich auch den, der zumindest Skifahren kann. Also, auch da hat sich leider alles ganz ins Positive gewandelt. Also ich habe öfters mal Anfragen von welchen, die meinen, sie würden super gut am Ski stehen. Und wenn wir dann das erste Mal Skifahren gehen, denke ich mir so, vielleicht nochmal ein Kurs oder so, wäre vielleicht nicht schlecht, bevor man sich Richtung Skilehrern aufmacht oder Snowboardlehrern.
Genau, aber das Ski-Snowboard-Lehrende, das heißt, du stellst quasi auch Leute ein, die noch nicht irgendwie die Ausbildung zum Skilehrer oder Skilehrerin haben. Und die sind ja zum Teil auch super jung. Also man sieht es ja immer wieder, die sind quasi, du prüfst es und die haben keine zertifizierte Ausbildung vorab.
Das Jüngste, was wir nehmen, sind 15. Die dürfen als Praktikanten, also wirklich nur als Praktikanten, die kriegen nie einen eigenen Kurs. Die dürfen aber als Praktikanten mitarbeiten, was den großen Vorteil ausmacht, wenn die mit 16 dann einen Kurs bekommen, haben die zumindest schon mal Ahnung von dem, was sie da vorne machen. Mhm. Ich habe auch schon ein ganzes Jahr Zeit, die so weit auszubilden. Denn auf die Level-1-Prüfung beim Deutschen Skilehrerverband darfst du erst ab 16 gehen. Das ist vorher gar nicht möglich. Und erst dann kann man auch den Weg weitermachen über Level 2, Level 3, dann hin bis zur staatlichen Ausbildung, wenn man mal sich vornimmt, wirklich dann irgendwann staatlich geprüfter Skilehrer zu sein. Das ist eine Ausbildung, die dauert schon, also selbst wenn man die kurzfristigst durchziehen wollte, bist du 2,5 bis 3 Jahre da damit dabei. Dann musst du aber top am Ski stehen und solltest auch schon ein paar Jahre vielleicht Skikurse gegeben haben, dass du weißt, auf was du dich da einlässt.
Und sind es dann alles irgendwie SchülerInnen aus der Region oder kommen da welche in den Semesterferien, StudentInnen oder wie ist das?
Ich habe also auch meine, die aus den, also in den Semesterferien kommen, die Studenten, sind alles Berchtesgadener. Also ich habe den großen Vorteil, dass bei mir aus dem Berchtesgadener Land alle Skilehrer kommen. Also ich habe alle aus dem Nahbereich. Also ich habe keine ausländischen Skilehrer. Weiß nicht, man müsste vielleicht mal irgendwann auch in die Richtung wechseln. Gerade, also es wird auch bei mir nicht leichter, jemanden zu finden. Das ist aber immer so ein bisschen die Geschichte, weil sie sich immer weniger trauen mit Menschen. Also dieses einfach so mit jemandem reden zu können, da hat jeder so ein bisschen Angst davor. Es hat auch jeder irgendwie Angst davor, überhaupt zu unterrichten. Die Angst können wir eigentlich bei uns in der Skischule zumindest jedem nehmen. Also ich mache Theorielehrgänge schon in der Vorsaison. Ich habe jetzt meine ersten schon hinter mir. Also wir hatten jetzt schon 3 Theorieabende, so dass ich jeden auch mal von denen erwische, was ja auch nicht so leicht ist, jeder hat so noch andere Sachen zu tun. Wir werden im November jetzt dann anfangen mit der Praxisausbildung und haben über die ganze Saison auch jede Woche einmal mindestens eine Ausbildung, die wir fahren. Sei es im technischen Bereich, sei es im methodischen Bereich. Da ist immer, dass wir die auch versuchen weiterzubringen. Und meine 16-Jährigen versuche ich auch alle auf den Level 1 gleich zu schaffen. Mhm. Hat für sie den Vorteil, dass sie mehr verdienen können. Das ist schon mal das Erste. Und für mich den Vorteil, dass ich einfach Ausgebildete habe. Weil man darf als staatlich geprüfter Skilehrer nur so und so viele Verbandsskilehrer, so und so viele Level 2, so und so viele Level 1. Und wenn man sich da so ein bisschen dran halten möchte, um einfach dieses Qualitätsmerkmal einer Profi-Skischule im Deutschen Skilehrerverband zu haben, dann sollte man das Ganze auch so ein bisschen halten. Ansonsten, wo kommen meine alle her? Ich habe Schüler, ich habe Studenten, ich habe Freiberufler, gibt's immer noch ein paar, werden aber immer weniger, das muss man auch dazu sagen, weil das rein steuerrechtlich nicht mehr so einfach ist mit Scheinselbstständigkeit und dieser ganzen Geschichte. Ich habe Rentner und Pensionäre. Das ist so, cool. Man wundert sich, aber die haben Zeit und die sind immer da, die wollen auch immer. Das ist der große Vorteil gegenüber meinen Jüngeren, die so viele andere Nebenbeschäftigungen noch haben. Die müssen auf die Schule lernen, die müssen das machen. Ein Rentner ist ein Rentner, der hat Zeit.
Ich habe tatsächlich noch zum Ende hin eine Frage, die ich hoffentlich jetzt nicht vergesse, aber vorher vielleicht noch, es klingt nach einem ganz schön bürokratischen Akt natürlich irgendwie auch alles und Lizenzen und bliblablub. Du hast ja aber auch noch ein zweites Standbein quasi aufgebaut, in dem du einfach Ausrüstung auch verleihst, was, glaube ich, immer attraktiver wird, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, kann man einfach sagen. Muss ich mir jedes Jahr ein neues Paar Ski kaufen? Nee, vielleicht kann ich mir auch welche auswählen. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen. Wie läuft das? Funktioniert es gut? Wird es viel angefragt?
Also angefragt wird es eigentlich immer mehr. Also ich habe im Skischulbereich selbst fast nie jemanden, außer mal in den Privatstunden, der eigenes Material hat. Aber gerade in den Anfängerkursen oder auch zweiter Anfängerkurs, die leihen alle im Paket auch die Ausrüstung mit aus. Weil es ja gerade im Anfängerbereich, ich weiß ja gar nicht, ob das meine Sportart ist. Also man muss es ja mal ausprobieren.
Voll.
Und dafür gleich sich das neueste Material zu kaufen, glaube ich, davon gibt's immer weniger. Also da gab es vielleicht mal einen Markt, der ist jetzt zusammengebrochen, aber wie gesagt, die restlichen leihen einfach auch immer mehr. Das hat auch viel damit zu tun, in den Städten wird es immer weniger, dass sie ein eigenes Auto haben. Und warum sich dann ein Auto für einen Urlaub, da kann man mit dem Zug hinfahren, dann leihe ich mir unten vor Ort das Zeug aus, brauche nichts mitschleppen, habe nicht diese sperrigen Sachen, die ich umeinander tragen muss, sondern kann mir alles holen. Und der Verleihbereich, also ich bin der Meinung, wenn man heute eine Skischule aufmacht, muss man einen Verleih mit aufmachen, sonst schafft man es nicht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man rein von der Skischule leben kann. Also dass das noch so viel abwirft, dass man davon als Inhaber leben kann. Also das ist immer so eine Sache. Also ich sage immer, der Skischulbereich, der wirft zwar schon einiges ab, aber ich habe auch enorm hohe Personalkosten. Die habe ich im Verleihbereich jetzt weniger. Da habe ich 2, 3 Leute, die da drin stehen, die schaffen das Pensum locker, was wir da drin haben. Außer jetzt mal in so Extrazeiten, dann stehen auch mal 10 drin. Aber prinzipiell habe ich da 3 Leute drin stehen und die packen das ganz locker und dann bleibt auch bei mir genügend hängen, was man ja immer braucht, damit man die anderen Sachen so ein bisschen auffüllen kann.
Klar.
Das ist das eine. Das andere, wie gesagt, die Nachhaltigkeit spielt immer mehr eine Rolle. Dadurch ist es auch so, dass man sagt, ja, früher war man etwas fanatischer, man ist viel mehr zum Skifahren gegangen. Heute ist Skifahren eine von vielen Sportarten. Ich muss mir halt überlegen, brauche ich mein Gravelbike, dann brauche ich noch ein Mountainbike, dann fahre ich zum Surfen, zum Kiten vielleicht noch und dies und das. Und wenn ich mir dann überall die Ausrüstung kaufen muss, dann kommt da schon mal ein Batzen zusammen und ich muss es auch irgendwo unterbringen. Also wenn ich eine kleine Wohnung habe, dann wird es dann auch irgendwann zum Problem, dass ich das Zeug nicht mehr unterbringe, die ganzen Sachen. Und deswegen ist das Kaufen, sage ich jetzt mal, von der Hardware, das ist ein bisschen rückgängig. Was man immer merkt, also und das ist viel mehr geworden, also besser geworden, wir hatten früher im Anfängerbereich sehr viel mehr Jeans unterwegs. Das hat man gar nicht mehr. Also finde ich nicht mehr. Also es kommt jeder schon vom Outfit her eher wie ein Skifahrer daher. Hat einfach, bei den Kindern ist es auch einfach, weil ein Schneeanzug ist ein Schneeanzug. Den kann ich zum Skifahren hernehmen, den kann ich zum Spielen im Schnee hernehmen. Also wenn ich in den Winterurlaub fahre, ganz egal, ob ich Skifahren gehe oder nicht, kann ich dafür Geld ausgeben. Und die Preise im Kinderbereich haben sich so angepasst, dass das jetzt auch nicht, wenn man nicht im Rennlauf unterwegs ist, exorbitant ist vom Preis her.
Ja. Das ist tatsächlich ein gutes Stichwort, ganz kurz Rennlauf zu meiner Frage, die ich stellen wollte. Hast du ab und zu Kids, wo du denkst, boah krass, die sind richtig talentiert, die brauchen irgendwie Förderung, die könnten, keine Ahnung, die werden Olympiasieger, also so ungefähr. Siehst du das? Hast du da ab und zu so ein Gefühl für?
Das ist bei uns im Bereich eher mal, wo man das hat. Also wenn ich in den Schulen unterwegs bin, also gerade Grundschulen, 1., 2., 3., 4. Klasse, da sind oft schon mal welche dabei, die vielleicht sogar schon im Verein sind. Muss man ja auch immer sagen, mit 1. Klasse bin ich 6 Jahre alt. Prinzipiell bin ich da schon im Verein. Also die werden heutzutage schon im Kindergarten teilweise mal rausgesucht. Und wenn die Eltern viel Skifahren, dann sorgen die dafür, dass die in die Vereine reinkommen. Mhm. Was ich bei mir jetzt noch mache, ist für welche, die nichts mit einem Verein am Hut haben wollen. Also weil sie sagen, also mein Kind hat so viel Leistungsdruck in der Schule und alles und möchte jetzt nicht prinzipiell da auch nochmal den Druck bekommen. Da gehe ich mit den Kindern Skifahren und möchte denen den Spaß am Skifahren eigentlich vermitteln. Da habe ich so ein Programm mal gehabt, so Skikids war das bei mir. Und da sind wir einfach jede Woche einen Nachmittag zum Skifahren gegangen. Waldwege fahren, springen, mal durch unberührten Schnee fahren, aber auch mal einen Torlauf stecken. Also schon auch schauen, vielleicht ist es ja dann was für ihn. Und er sagt selbst zu seinen Eltern, du, ich möchte den Verein. Ja. Mhm. Aber wir haben hier auch in Berchtesgaden ein paar wirklich sehr aktive Skivereine. Also vor Ort ist das immer weniger das Problem. Ich glaube, dass das so ein Problem wird in den nächsten Jahren, für die Vereine, die so ein bisschen aus dem mitteldeutschen, norddeutschen Raum kommen. Mhm. Wir haben ja sehr starke Skifahrer immer aus den Gegenden gehabt, sei das in Sander oder wie sie alle heißen. Aber da ist der Bezug und auch dieses Fahren ins Gebirge, das wird weniger. Also zumindest, da braucht man Eltern, die extrem begeistert sind, weil das ist mit so hohen Kosten mittlerweile, das wird schwierig, wenn du nicht im Gebirge wohnst.
Ja. Siehst du da auch jetzt als einfach mal in die Zukunft gerichtet den Blick, wie glaubst du, wird sich das verändern, der Ski und das Snowboarden in der Zukunft? Gibt es da Trends, die du da beobachtest? Hast du schon gesagt, die Kurse werden in der Tendenz eher kürzer, die Leute bringen nicht mehr so viel Zeit mit?
Die Tendenz, die wir ja schon seit ein paar Jahren merken, ist zum einen, dass die Kurse kürzer werden, das auf alle Fälle, weil eben der Gast nicht nur zum Skifahren kommt. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu früher. Früher ist man in den Winterurlaub gefahren, weil ich Skifahren wollte oder weil ich Snowboarden wollte. Ich wollte also aktiv was im Schnee machen. heutzutage ist das Angebot ja viel größer geworden. Man hat plötzlich Schneeschuhwandern, Winterwandern. Ich habe überall Wellnessbereiche, wo ich sage, ich möchte auch mal einen Tag einfach nur entspannen oder die Kinder einfach mal ins Schwimmbad schicken, dass die mal schwimmen gehen, damit ich auch selbst ein bisschen Ruhe habe und nicht immer doch noch in so einem Zeitschema gefangen bin. Mhm. Weil ein Kurs geht halt einfach von dort bis dort und dann muss ich in der Früh das Kind abgeben. Ich muss das Kind dann auch wiederholen. Also ich komme aus meinem Alltag nicht so sehr raus, dass ich sage, okay, ich mache wirklich Urlaub. Und deswegen ändert sich da gerade so ein bisschen was. Man hat immer weniger Urlaub. Die Urlaube werden immer kürzer. Wir haben keine Urlaube mehr, die 2 Wochen da sind oder so. Und in einer Woche möchte man sich auch ein bisschen nebenbei noch entspannen können. Macht es bei uns vielleicht jetzt sogar in einem kleinen Skigebiet ein bisschen leichter, weil man sich einfach mal bei uns ans Liftstüberl setzen kann. Die Kinder müssen immer wieder an einem vorbeifahren irgendwie, weil wir gefühlt 4 Lifte haben und ja. Die kommen immer wieder an einem vorbei. Da kann ich mich als Elternteil auf meinen Liegestuhl setzen, mich entspannen, gucke mal und dann sage ich, ach, da fährt's alles in Ordnung. Im Gegensatz jetzt zu riesigen Skigebieten, die ich natürlich als guter Skifahrer irgendwann mal suchen werde. Aber da, wenn ich mit einer Familie hingehe, habe ich immer das Problem, da kommt ein Abzweig, da gehen 5 Pisten weg und das Kind aus welchen Gründen auch immer nimmt die und du fährst da runter. Das wird eine Aktion, das über den Tag wieder zu finden.
Ja, voll. Also ich liebe kleine Skigebiete tatsächlich und ich hoffe jedes Jahr auf genug Schnee, dass man einfach nicht so weit oder nicht auf den Gletscher muss oder so und finde es richtig schön. Was ich mich jetzt noch frage, wenn ich ein Mensch bin, der gerne einen Skikurs machen möchte, wie finde ich denn eine gute Skischule? Also ich google jetzt hier, ich fahre nach Berchtesgaden in Urlaub und dann google ich, hey, Skischule Berchtesgaden und dann kommen da, lass mich lügen, 10 Anbieter. Wie ist meine Entscheidungsfindung? Wo buche ich das Ganze dann?
Also prinzipiell würde ich immer erst einmal schauen, dass es eine Schule des Deutschen Skilehrerverbandes ist. Also wir müssen alle 2 Jahre unsere Weiterbildungen machen, auch damit wir diese staatlichen Geschichte erhalten, also dass deinen Titel halt erhältst. Und auch wir sind zum Beispiel jetzt eine gelistete Skischule im Deutschen Skilehrerverband und auch dafür muss ich alle 2 Jahre auf eine Weiterbildung gehen. Das hat zum Beispiel auch den Nebenwert, dass die zweijährig dieser Mentor für Skilehrer, der wird mir dann immer wieder zugesprochen. Das heißt, ich darf in meiner Skischule auch Skilehrer ausbilden und bin auch immer auf dem neuesten Stand, was jetzt gerade der Lehrstand ist beim Deutschen Skilehrerverband, die ja doch über die TU München das Ganze immer ausarbeiten. Also es ist ja so, dass in Bayern, das ist ein Novum wieder, wie mit dem Bergführerverband auch, in Bayern haben wir immer etwas striktere Handlungsvorgaben, was das angeht. Ich darf in Bayern nur eine Skischule aufmachen, wenn ich auch staatlich geprüfter Skilehrer bin. Mhm. Sonst darf ich gar keine Skischule aufmachen. Gehe ich über den Weißwurst-Äquator weiter nach oben raus, also aus Bayern raus, dann habe ich das Ding, dann darf ich auch als DSV-Skilehrer. Und da ist ein Unterschied. Also das eine sind die Vereinsskilehrer und das andere sind die Profi-Skilehrer, sage ich immer. Und da ist dann wirklich die Geschichte, dass ich da anders dann auch ausgebildet werde. Wir haben schon in der staatlichen Ausbildung, da geht's auch um Marketing, da geht's auch um das Geschäftliche. Wie leite ich auch eine Skischule? Mhm. Ich meine, ich mache es jetzt doch schon über 20 Jahre und die Bürokratie wird nicht weniger, auch wenn das uns immer versprochen wird. Aus 2 Seiten, die bis jetzt meine Skilehrer ausfüllen mussten, mit ihren ganzen Daten sind mittlerweile 6 Seiten geworden. Also es wird mehr, nicht weniger. Ja, und das ist es, was den Skischulleiter immer mehr fordert. Also wir haben mittlerweile einen Schwanz an Sachen, die wir alle immer vorlegen müssen, die wir da haben müssen und so weiter. Und es ist wirklich sehr viel schwieriger, das Ganze noch heute unter einen Hut zu bringen. Und ich verstehe schon den einen oder anderen, der sagt, also ich arbeite zwar gerne als Skilehrer, aber eigene Skischule übernehmen oder weitermachen oder sonst irgendwas. Nee.
Ja. Gutes Stichwort. Trotz all der Bürokratie, wie du eben beschrieben hast, woher nimmst du trotzdem noch deine Motivation? Also für die kommenden Jahre. Hast du da noch Bock drauf? Willst du das weiterhin durchziehen?
Immer. Oder? Also ich bin einer von denen, die im Juni noch zum Skifahren gehen. Also von dem her, glaube ich, ist damit schon viel erklärt. Also ganz egal. Ich bewege mich immer noch wahnsinnig gern auf Schnee. Ich gehe gern zum Snowboarden im Frühjahr. Ich gehe gern zum Skifahren. Und wenn sie dann immer alle sagen, ja, der Schnee ist ja dann so batzig. Heutzutage haben wir die Skiausrüstungen dafür, dass das auch echt viel Spaß macht. Ja, und ich sage immer, so bis um eins dann noch Skifahren gehen, gerade im Juni, und sich dann in die Sonne legen, was gibt's Schöneres? Also ich habe hier noch nebenan, ich kann Kaprun auf dem Gletscher fahren und gehe nachmittags dann im Zell am See zum Schwimmen. Also ich habe dann beides an einem Tag. Das war richtig geil. Und daraus schöpfe ich natürlich auch viel. Und sobald ich auf Schnee stehe, habe ich immer ein Grinsen im Gesicht. Wir haben bei uns hier jetzt dann auch noch in Berchtesgaden, weil das Thema Nachhaltigkeit spielt ja auch immer so ein bisschen eine Rolle. Wir haben halt auch ein Naturschneegebiet mit dem Rossfeld. Wir haben keine Beschneiung. Und wir sind letztes Jahr das einzige Gebiet gewesen, das von Mitte Dezember bis Ende März durchgefahren ist. Wir haben keinen Fehltag gehabt. Nicht wie unsere beschneiten Gebiete.
Mensch, das ist eine schöne Gegend da unten, wo du wohnst. Hey. Apropos, Steffi und ich möchten gerne vorbeikommen.
Ja. Nein.
Gerne. Pass auf. Also jetzt so zum Ende hin vielleicht nochmal zusammengefasst. Wenn man Lust hat, Skifahren zu lernen oder sich zu verbessern, Snowboarden zu lernen oder sich zu verbessern. Hast du einen Rat, den du unseren HörerInnen da noch gerne mitgeben möchtest? So?
Ja, kommt zu uns. Was soll ich da kurz sagen? Also,
aber easy.
Kommt nach Berchtesgaden? Ich weiß, es ist immer, der Münchner hat das Problem, der kommt nicht so weit hier rüber, weil da ist Garmisch einfach näher dran, wenn man was lernen will. Und der Zeitfaktor spielt natürlich immer ein bisschen eine Rolle. Aber wir haben hier alles, was man machen kann. Also du kannst hier Skifahren lernen, du kannst Snowboarden lernen. Wir haben eine Höhenloipe mit der Scharitz-Kehlalm, wo man auch Langlauf lernen kann. Also auch das ist da, die liegt auf 1100 Meter, damit ist die auch schneesicher, was beim Langlaufen echt langsam zum größeren Problem als beim Skifahren wird. Ja.
Voll.
Und man kann da einen Schneeschuh wandern. Wir haben ja sonst auch noch sehr viel nebenbei, ob wir kurz nach Salzburg rüberfahren oder sonstiges. Also es lohnt sich immer, eine Woche Winterurlaub in Berchtesgaden zu verbringen. Was ich sagen muss, und das ist zum Beispiel was letztes Jahr, wir waren sehr überrascht, wir hatten eine Französin da, und als wir mit der ins Gespräch gekommen sind, wieso sie so weit rüberfährt, weil in Frankreich gibt's ja auch sehr schöne Skigebiete, ging es darum, dass sie das gelesen hatte, dass wir A, keine Beschneiung haben und kein modelliertes Skigebiet sind. Also bei uns sind keine Erdarbeiten gemacht worden, um ein Skigebiet zu schaffen, sondern das ist Almgebiet und auf dieser Alm befindet sich das Skigebiet. Also du hast einfach ganz natürliche Wiesen, die im Sommer ganz normal von Kühen niedergetreten werden und im Winter machen wir da drauf unsere Skikurse. Und das hat die zu uns rübergebracht. Also ich meine, das, glaube ich, spielt auch in der nächsten Zeit immer eine größere Rolle. Man spricht zweimal davon, wobei sie dann da eigentlich den Fehler gemacht hat, weil der größte Energieverschwender des Skifahrens ist das Hinfahren halt einfach. Ich meine, das ist aber in jeder Sportart, glaube ich, mittlerweile. Wenn ich aus Norddeutschland ins Gebirge fahre, dann habe ich auf der Strecke von Norddeutschland hier runter wahrscheinlich mehr Energie verschwendet, als ich dort unten den ganzen Urlaub verschwende.
Ja, ja, das ist ein sehr großes Thema, was wir heute nicht mehr klären. Darum soll es ja auch heute gar nicht in der Folge gehen. Ich finde, wir haben super viel erfahren jetzt über dein Skischuldasein und Steffi und ich haben auf jeden Fall Bock. Wir reden jetzt mal, wann wir Urlaub nehmen. Und ich hoffe, die ein oder andere Hörerin vielleicht da draußen auch. Egal in welchem Alter, egal auf welchem Niveau, einfach vielleicht das Thema nochmal anzugehen. Und dementsprechend würde ich sagen, kommen wir jetzt auch dann zum Ende unserer Folge. Oder Steffi?
Ja.
Passt für dich? Mhm. Sehr gut. Dann, Eddie, du als alter Hase bei uns im Podcast-Game weißt ja noch, dass wir nach dieser ominösen Lieblingssong-Frage fragen. Gibt's denn einen wunderbaren Après-Ski-Hit, den du auf unsere Spotify-Playlist packen willst, der immer in deiner Skischule läuft? Und
ich glaube, jetzt kommt einfach der totale Klassiker fürs Skifahren und ich würde einfach sagen, Skifahren von Wolfgang Ambros und dann sind wir gut mit dabei.
Das ist super. Mega, finde ich richtig, richtig gut. Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick in deinen Winteralltag. Ich fand es super spannend, hinter die Kulissen zu gucken. Und genau, von meiner Seite bleibt nur ein Dankeschön.
Ich sag vielen Dank.
Vielen Dank dir für das tolle Gespräch. Ich habe viel erfahren und werde auf jeden Fall einen Skikurs machen und nicht mich da selbst versuchen, vor allem beim Thema Ski. Ja.
Gerne.
Genau, falls ihr da draußen noch Fragen an den Eddie habt, dann gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt euch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna
und eure Steffi.